Jetzt aber zum heutigen Text. Möchte ich zunächst lesen hier, Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Hier sagt Jakobus: Wohlan nun, die ihr saget, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und daselbst ein Jahr zubringen, Handel treiben und gewinnen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit sichtbar ist und danach verschwindet. Stattdessen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Nun aber rühmet ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist vom Übel. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das Thema unserer Predigt heißt zu diesem Text: Planen in Selbstsicherheit oder in Gottes Abhängigkeit. Planen in Selbstsicherheit oder in Gottes Abhängigkeit. Und ich denke, wir wissen das alles, dass es auch bereits jetzt in dieser Zeit vor Weihnachten oder auch schon vorher im Herbst viele Leute schon eilig hatten, wieder ihren Urlaub für nächstes Jahr zu planen. Ja, jetzt schon die Reise zu buchen, die nächstes Jahr irgendwann im Juli oder August dann dran sein wird. Es wird viel geplant, es wird viel gemacht und Urlaubs- und auch Reisepläne, die entstehen oftmals eben aus entsprechend eigenen Vorstellungen, aus entsprechend eigenen Wünschen, aus entsprechend eigenen Interessen, ob das Sehenswürdigkeiten eines Landes sind oder ob das ein entsprechender Ort der Erholung, eine entsprechende Landschaft oder ein entsprechendes Klima ist und vieles mehr, nach was man sich auch immer orientieren mag. Aber wir wissen das auch aus der Geschäftswelt. Die Geschäftswelt, wenn wir das beobachten, die ist noch nie so mobil gewesen wie heutzutage. Früher sind die Geschäftsleute auch viel gereist, aber dann sind vielleicht ein, zwei Mal im Jahr mal eine große Reise gemacht. Aber heute, da geht es ständig hin und her. Heute fliegen die Geschäftsleute, ja die Manager oder auch die Servicetechniker rund um die Welt. Das ist absurd, wenn man das so überlegt. Bei uns war vor ein paar Jahren ein Bruder in der Gemeinde, der musste mal kurz für ein paar Tage nach Australien. Ja, was musst du in Australien tun? Dort musst du nur eine Maschine, den Service warten oder einen technischen Defekt lösen. Konnte dort keiner machen, also musste er von Deutschland nach Australien fliegen. So geht es heute nach Australien, morgen geht es nach China, dann geht es mal in die USA oder nach Brasilien, dann auch mal nach Indien oder auch nach Russland, können alle möglichen Länder sein. Es geht kreuz und quer. Und das wissen wir auch bei den Reisen und Plänen auch der Politiker. Da sieht es ganz ähnlich aus. Doch letztendlich lautet die Frage: Machen die Menschen und auch wir unsere Pläne, unsere Fahrten und Reisen nur infolge unserer eigenen Überlegungen oder infolge unserer eigenen Interessen? Oder ist es bei den Leuten oder bei anderen Leuten eben nur die Firma? Oder ist es nur der Chef, warum man irgendwo hingeht? Oder ist es womöglich nur wegen dem Gewinn oder des Managementswesens wegen? Was bewegt uns, wenn wir Pläne machen? Kann es sein, dass es bei manches Mal beim Pläne machen auch um völlig eigene Interessen und aus eigener Selbstsicherheit heraus geschieht? Vielleicht auch sogar aus Übermütigkeit, wie wir es auch hier bei Jakobus finden, oder womöglich sogar aus Leichtsinn. Geschieht es womöglich aus reiner Gewinnsucht? Oder kann es auch sein, dass es in der Unterordnung Gottes geschehen kann? Oder auch im totalen Bewusstsein, dass von Gott wirklich alles abhängig ist? Und genau diesen Fragen geht Jakobus nach. In Vers 13, da spricht er nämlich zu denen, die sich damit brüsten, große Reisen zu unternehmen, und sie wollten durch Handel einen entsprechenden Gewinn erwirtschaften. Vers 13: Wohlan, die ihr saget, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und das selbst ein Jahr zubringen. Es ging also um lange Zeiten. Handel treiben und gewinnen. Und das soll der erste Punkt sein. Erstens, planen in Selbstsicherheit. Planen in Selbstsicherheit. Wenn wir diesen Text genau betrachten, dann erkennen wir, dass Jakobus hier schon ziemlich warnend spricht. Er warnt auch sicherlich uns hier an dieser Stelle. Wichtig ist auch für uns, dass Jakobus hier nicht an Menschen aus der Welt spricht, sondern er spricht hier zu Leuten, die zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Vordringlich waren diese Leute aus dem Judentum. Und was wir hier in Vers 13 noch erkennen, ist, dass sie Pläne machen und das aus eigenem Ermessen. Dass sie Pläne machen in Selbstsicherheit. Offensichtlich bringen diese Leute ihre Planungen, die sie hier mit Reisen und mit Handel zur Ausführung bringen wollen, nicht unbedingt mit Gott in Verbindung. Ja, wir erkennen eigentlich schon hier in Vers 13, dass irgendwo die Sünde drin steckt. Dass sie ihre Planungen mehr oder weniger ohne Gott machen. Denn was sagen sie denn? Schauen wir mal rein nochmal in Vers 13. Sie sagen, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und das selbst ein Jahr zubringen, Handel treiben und gewinnen. Erstaunlich. Gott wird in dieser Aussage in keinster Weise erwähnt. Man findet keinen Gott in dieser Aussage. Sondern es heißt nur, wir wollen was machen. Nicht umsonst hat einmal jemand gesagt, die Sünde fasst ihre Pläne ohne Gott. Die Sünde fasst ihre Pläne ohne Gott. Da können auch wir uns Gedanken darüber machen, was das für uns heißt. Die Sünde fasst Pläne ohne Gott. Das heißt letztendlich so viel wie, die Sünde fragt Gott nicht. Die Sünde möchte mit Gott gar nichts zu tun haben. Die Sünde macht sich nicht von Gott abhängig, keine Sorge. Die Sünde will sich ohne Gott verselbstständigen. Und vielleicht gibt es bei euch auch manche Lebensbereiche, wo ihr sagt, da kann ich jetzt Gott aber gar nicht brauchen. Dann ist die Sünde im Werk. Kann man sich schon daran prüfen. Wo du Gott nicht brauchen kannst, da macht sich die Sünde selbstständig. Wisst ihr, wie der Fall des einst so schönen und schützenden Cherubs begonnen hat? Der Fall desjenigen, den wir heute als den Widersacher haben, den Teufel oder genannt auch Luzifer oder auch Satan, die alte Schlange. Ja, es ist kaum zu fassen. Es hat mit ungöttlichen Plänemachen angefangen. Er hat seine Pläne ohne Gott gefasst. Was hat er denn gesagt eines Tages? Er sagte, ich will. Ich will! Und was will er? In Jesaja 14. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg auf dem äußersten Norden. Und dann kommt das zweite Mal. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen und dem Allerhöchsten gleich sein. Welch eine Vermessenheit. Jesaja 14, Vers 13 bis 14. Ich will, ich will. Das ist ein purer Übermut. Welch eine von Gott gelöste Planung finden wir hier bei diesem Engelwesen. Ja, man kann tatsächlich hier von gottloser Planung sprechen. Und einen ähnlichen Übermut finden wir hier bei den Leuten, von denen Jakobus spricht. Hier steht das Ich will im Vordergrund. Ich will. Ihr eigener Übermut wird dann auch in Vers 16 ersichtlich. Jakobus muss hier sagen, nun aber rühmet ihr euch in eurem Übermut. Wohl hatten diese Leute mit ihren Plänen herumgeprahlt, was sie nicht alles machen wollen oder schon getan haben. Sie hatten sich gerühmt und damit angegeben, was für tolle und weise Leute sie doch sind, was sie schon alles vollbracht haben, was sie für Pläne schmieden und sie doch letztendlich ganz selbstständig zur Ausführung bringen. Vielleicht hatten sie sich auch darüber gerühmt, was sie schon alles fertiggebracht haben und was sie nun wieder alles auf ihrem Terminkalender stehen haben. Habt ihr auch schon manche Leute gesehen, die treten so mit dem Terminkalender. Schau mal, alles voll. So, schon für nächstes Jahr, alles ausgebucht. Frage, hast du auch viele auf deinem Terminkalender stehen? Das ist keine Sünde, keine Angst, das sagt Jakobus nicht. Viele auf dem Terminkalender stehen zu haben, das kann durchaus normal sein. Vielleicht hat mancher auch von uns schon seinen Terminkalender für nächstes Jahr auf vielen Seiten gefüllt. Und ich denke, wir wissen es alle. Planungen und Termine sind schon notwendig im Leben. Man muss schon auch Pläne schmieden, man muss Dinge angehen, man muss sich Ziele setzen, das ist wichtig und die Bibel gibt es nicht als Sünde zu erkennen. Wir wissen also aus Galater 4, Vers 4, gerade wenn wir auf die Weihnachtszeit schauen, was sagt Gott oder was sagt uns Gottes Wort? Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Auch Gott macht Pläne, auch Gott schaut auf bestimmte Zeiten. Auch er hat seine Termine. Aber manches wissen wir nicht, wann was sein wird. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und so hat auch Gott seine Termine. Jedoch wir müssen uns beständig fragen, wie machen wir unsere Planungen, wie machen wir unsere Termine? Machen wir das nur von uns selbst heraus, aus unserem eigenen Denken oder aus unserem eigenen Ermessen? Ja, oder dass wir womöglich uns auch heimlich rühmen, ja, ich habe jetzt diesen oder jenen Termin angenommen, ich habe schon so viele Termine im Kalender und wir haben das alles aus unserem eigenen hervorgebracht. Und wir sagen dann auch, wie diese Leute bei Jakobus, ja, wir wollen dies und das tun, vielleicht nicht ein Jahr weg sein, aber da und dort dies und jenes angehen, oder wir haben dies und jenes bereits getan, dann wird uns auch das nächste gelingen. Und vielleicht stehen wir in manchen Fällen auch in Gefahr, uns selbst zu rühmen oder aus Übermut mit unseren Vorhaben oder mit unseren persönlichen Errungenschaften herumzuprahlen. Wenn das so ist oder wenn wir gelegentlich in dieser Gefahr stehen sollten, dann sollten wir unbedingt die Worte des Jakobus zu Herzen nehmen. Denn was sagt Jakobus hier in Vers 16 im zweiten Teil? Jakobus sagt hier, jedes derartige Rühmen ist vom Übel. Es ist vom Übel. Es ist nicht vor Gott gefällig. Jedes derartige Rühmen ist vom Übel. Übel. Hierbei müssen wir bedenken, dass dies nicht die eigene Meinung von Jakobus ist, sondern es ist ja der Heilige Geist, der den Jakobus angetrieben hat, diese Worte niederzuschreiben. Deswegen ist es Gottes Wort. Das sagt uns Gott selbst. Wenn wir nie von Gott, sondern nur von uns selbst reden, dann bringt dies letztendlich zum Ausdruck, dass wir scheinbar ganz gut ohne Gott zurechtkommen. Wir planen unsere Sachen und wir reden nie von Gott. Ganz komisch. Noch schlimmer, wenn dies bei Jahresplänen oder bei langen Reisen oder auch im Handel und Geschäften so zum Ausdruck kommt. Dabei sagt das Wort Gottes in Sprüche 27, Vers 1, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen mag. Wir können planen, so viel wir wollen. Dabei kann nachher alles ganz anders ausfallen. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen mag. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nicht vorplanen dürfen. Aber halt die Dinge noch nicht für abgehakt. Tu nicht so, als ob das einfach so gelingen könnte. Das heißt, bevor du gar nicht weißt, wie der morgige Tag verlaufen wird, hast du gar keinen Grund, dir im Voraus selbst sicher zu sein, dass alles gelingen wird. Ich denke, eine besondere Anschauung, Handel zu treiben und vieles zu planen, ohne Gott mit einzubeziehen, das liefert uns auch vielleicht gerade die Zeit jetzt auch vor Weihnachten. Natürlich, da schauen wir jetzt in die Welt hinein, in die Gesellschaft. Die Geschäftswelt, die möchte unbedingt viel Handel treiben, auch gerade in dieser Zeit. Man möchte viel Gewinn machen, ja. Gerade in diesen 4 Wochen vor Weihnachten besonders. Man möchte auch ein schönes Fest, das möchte unsere Gesellschaft. Man möchte auch viel leckere Speisen und dies und das genießen. Aber es kommt kaum zum Ausdruck, von wem dieses Fest eigentlich kommt. Das erfahren wir draußen in der Gesellschaft nicht. Es kommt so gut wie nicht zum Ausdruck, durch wen wir all die guten Dinge in Gebrauch nehmen dürfen, ja auch tatsächlich auch genießen dürfen und von wem wir abhängig sind. Also dieses Weihnachtstreiben, diese Weihnachtswerbung, das ist ein Rühmen, ein Prahlen, ein Pläne machen, eine Werbung im Lichterglanz, in Selbstsicherheit, wo man keinen Gott findet, wo man Gott nicht findet. Nicht selten bekommt man in unserer Geschäftswelt den Eindruck, als ob man Gott an Weihnachten gar nicht brauchen kann. Aber nicht nur in der Geschäftswelt, sondern auch in der Gesellschaft. Man kann Gott an Weihnachten nicht brauchen. Was soll das? Was soll das mit Gott? Wir freuen uns an unseren Gütern, wir freuen uns an unseren Finanzen, wir freuen uns an unseren Geschenken, am Materialismus, wir freuen uns an unserer Freizeit, die es da gibt an Weihnachten. Und so fühlen sich die Menschen ganz geborgen und auch sehr, sehr selbstsicher. Güter, Finanzen, Freizeit, das gibt den Menschen auch eine gewisse Zone der Selbstsicherheit. Komischerweise. Nun, das war jetzt ein kleiner Blick in das weltliche Geschehen. Da ist es ja ganz normal. Doch wir als Kinder Gottes sollen nicht in diesen Selbstbetrug und diese Selbstsicherheit der Welt verfallen. Da müssen wir aufpassen. Denn Jakobus rüttelt dich und mich wach, indem er uns aufzeigt, dass wir ja letztendlich gar nichts in der Hand haben. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Erstens, planen in Selbstsicherheit. Zweitens, planen in Gottes Abhängigkeit. Und da kommen wir der Sache schon näher. Jakobus sagt, da macht ihr viel Pläne und wollt viel unternehmen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Lesen wir hier zu Vers 14. Und doch wisset ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben, sagt Jakobus. Er sagt, ein Dampf ist es, der eine kleine Zeit sichtbar ist und danach verschwindet. Ja, was machst du, was machen ich, was machen wir viele eigenmächtige Planungen? Was machen wir uns viele Sorgen? Vielleicht gerade, was übermorgen sein wird oder was nächste Woche sein wird oder was nächstes Jahr sein wird. Was machst du dir nicht alles für Sorgen? Liebe Freunde, Geschwister, und die Bibel sagt, lass es. Dein Leben ist so kurzatmig, es lohnt sich nicht, dass du dich da dran verkrampfst. Jakobus spricht hier von einem Dampf. Ein Dampf ist es, unser Leben. Ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar wird und danach verschwindet. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was ein Dampf ist? Andere übersetzen hier auch Dunst oder Rauch. Weißt du, wie schnell ein Dampf vergehen kann? Vielleicht wissen das die Frauen besser, die mal was auf den Herd aufsetzen, Kochtopf, und man hat die Fenster gerade geschlossen, wenn es eine kleine Küche ist, läuft sofort das oder beschlagen sich die Fenster, das Wasser, wenn das Wasser dampft und der Dampf hängt dann an den Fenstern, doch wenn man lüftet, was ist dann? Zieht der Dampf ab und ist einfach weg. Es geht so schnell. Und du siehst nichts mehr davon. Der Dampf war da und ist verschwunden. Damit vergleicht Jakobus dein und mein Leben. Oder wenn ein Feuer brennt, und es gibt einen Rauch. Der Rauch, der ist so schnell weg, dass der hält keine lange Zeit. Oder denken wir auch hier an, zum Beispiel, wenn wir an Rauch denken, auch an Abgase von Autos. Gerade in dieser kalten Jahreszeit sieht man wieder besonders gut, wie manche Autos Abgas hinten rauslassen aus dem Auspuff. Doch wir wissen auch, wie schnell man gar nichts mehr sieht von diesen Abgasen. Da kommt sie aus dem Auspuff rauf und dann schweben sie dann ein bisschen rum und weg sind sie. Du riechst sie vielleicht noch, ja, wenn es extreme Sachen sind. Oder die Abgase von Schornsteinen, man könnte vieles aufzählen. Aber so schnell, wie diese Dinge verschwinden, so schnell verschwindet dein und mein Leben. Wir sind da gewesen und weg sind wir. Das ist dein und mein Leben. Und wir denken oft gar nicht daran, dass unser Leben so kurzatmig ist. Doch ich frage euch, weißt du, wie lange du leben wirst? Der Herr Jesus fragt einmal seine Mitmenschen in den Evangelien, wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Eine kleine Elle bzw. eine kurze Elle war damals 45 cm. Eine große Elle war 52 cm. Ja, gehen wir mal aus von einem Ellenbogenlänge, eine Elle. Kannst du so viel zu deinem Leben hinzusetzen? Eine Elle. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere, das kann ich schon. Ich versuche gesund zu leben. Ich versuche meinen Körper fit zu halten. Ich ernähre mich gesund. Ich treibe Sport und mache vieles andere. Da kann ich mein Leben schon verlängern. Doch ich möchte euch an dieser Stelle fragen, waren zum Beispiel in dem Flugzeug, das im Sommer dieses Jahres in der Ukraine abgestürzt ist, keine Menschen, welche sich gesund ernährt hatten? Waren da keine Menschen, die Sport getrieben hatten? Waren da keine Menschen, die gemeint haben, sie würden noch ein langes Leben vor sich haben? Oh doch, ganz bestimmt. Ganz sicher sind da eine ganze Menge von solchen Leuten drin gesessen, in diesem Flugzeug. Und doch wurden alle 298 Passagiere plötzlich und unvorgesehen in den Tod gerissen. Schlimm. Aus welchen Gründen das Flugzeug auch immer abgestürzt sein mag. Es ist ja nur ein Einzelfall von vielen. Es stürzen immer wieder Flugzeuge ab. Aber es geschehen auch genug tödliche Unfälle mit Autos, mit Bussen oder auf den Schienenverkehr. Es kann so viel passieren. Niemand gibt uns auch heute die Garantie, dass wir heute Abend wieder gesund zu Hause ankommen oder lebend. Das haben wir nicht in der Hand. Wir haben es auch vorhin bei Ida gesehen. Plötzlich wird es einem schlecht und man muss hinlegen, man weiß nicht, wie es ausgeht. Nicht umsonst fragt Jakobus, was ist euer Leben? Ja, wir müssen bekennen, wir müssen es sagen und wir müssen es verstehen. Es ist kurzatmig, sehr kurzatmig. Selbst wenn wir in ein hohes Alter kommen sollten, was ich uns allen wünsche, deswegen rennen trotzdem die Jahre durch wie nichts. Die Jahre kommen und gehen. Und auf einmal bist du im hohen Alter, so schnell kannst du gar nicht schauen. Vielleicht kannst du dich noch an den Anfang von diesem Jahr erinnern. Silvester 2014 oder an den ersten Gottesdienst dieses Jahres, wie wir beieinander waren. Und vielleicht hast du gedacht, jetzt hast du wieder viel Zeit vor dir. Ein ganzes Jahr liegt vor dir. Wow, da hat man doch enorm viel Zeit. Doch kaum schaust du dich um, ist das Jahr wieder vorbei. Wir stehen schon fast vorm Jahresende. Das sind Tatsachen, liebe Geschwister, die wir nicht ignorieren dürfen. Und bitte sei auch nicht traurig darüber, wenn hier deine Zeit auf Erden schnell vergeht und dein Leben schnell zerrinnt. Sei nicht traurig darüber. Sei vielmehr traurig darüber, wenn du deine Zeit und deine Tage nicht bewusst mit Gott lebst. Darüber sollten wir traurig sein. Sei traurig darüber, wenn du deine Zeit und deine Tage nicht mit Gott planst und lebst. Wie gut ist es, wenn man bereits morgens dem Herrn Jesus den ganzen Tag hinlegen kann, wenn man sich morgens bewusst diese Zeit nimmt. Nicht erst, wenn man mitten im Tagesgeschehen drin ist, dann kommt man meistens nicht mehr heraus. Oder womöglich, wenn der Tag bereits gelaufen ist. Und dann so gelaufen, wie er gelaufen ist, ja. Hoffentlich nur einigermaßen gut. Aber nein, man weiß, alles, was heute auf dem Plan steht oder am Arbeitsplatz oder in der Familie, in der Gemeinde oder auch in der Freizeit, das ist allein, aber auch allein von Gott abhängig. Und da ist die Frage, bist du dir dieser Abhängigkeit in all deinen Planungen bewusst? Jakobus möchte uns nicht das Termine und Pläne machen ausreden, nein. Termine und Pläne sind dran. Manches Mal auch ganz klare Zielsetzungen. So ist es auch am Arbeitsplatz oder im persönlichen oder familiären Vorhaben. Ja, auch selbst unsere Gemeinde braucht immer wieder neue Ziele. Jedoch möchte dich Jakobus von all deiner Selbstsicherheit und von all deinen eigenmächtigen Plänen wegbringen. Er sagt, wenn du etwas planst, dann tu es in der völligen Abhängigkeit zu Gott. Gehe jeden Tag so an. Sei dir der Abhängigkeit von Gott bewusst. Denn nur Gott allein kann es dir gelingen lassen. Nur Gott allein kann dich auch in so vielen Situationen bewahren und dich weiterbringen, wenn er es will. Darum sagt nämlich Jakobus hier in Vers 15, stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wenn der Herr will und wir leben. Also bei Planungen und bei allem dem sollten wir Gott mit einbeziehen. Ich war selbst schon bei Planungen von Missionaren und Glaubensgeschwistern dabei. Und dann hatte ich anschließend diesen Vers erwähnt. Gesagt, Wir wollen das gerne tun, wenn der Herr will und wir leben. Und wisst ihr, was einem da manches Mal begegnet wird? Ach, das ist nur ein frommes Geschwätz. Das kann auch bei Missionaren und Glaubensgeschwistern geschehen. Es ist nur ein frommes Getue. Wenn es aber jemand ernst meint, so Gott will und wir leben, wenn es nicht nur so dahergesagt ist, dann ist es kein frommes Geschwätz, sondern es ist völlige Bewusstheit, dass man von Gott abhängig ist. Und so etwas tut einem im Herzen weh, wenn das manche Geschwister sich darüber stellen, meinen, ja, das haben wir nicht nötig, uns darunter zu stellen, so Gott will und wir leben. Denn es zeigt dann eben, dass man sich nicht von Gott abhängig weiß, dass man sich dessen nicht bewusst ist, wie es Gott haben will. Und das ist gefährlich. Doch sei dir stets bewusst, alles, was du tust oder auch alles, was du planst, es ist alles von Gott abhängig. So ist es natürlich auch wichtig, dass man überhaupt erkennt, was ist denn vor Gott wohlgefällig und was nicht. Was ist überhaupt sein Wille? Das möchten wir auch immer mehr erkennen. Sicherlich ist es auch nicht verkehrt, sich dies als Glaubensgeschwister gegenseitig immer wieder in Erinnerung zu rufen. Das kann einem auch mal entfallen, das kann schon sein. Aber dass man sich gegenseitig wieder ermutigt, ja, wir gehen das an, wir wollen das planen, wir machen das, aber wir machen es nur, wenn der Herr will und wir leben. Anders wird es auch gar nicht geschehen. Sehr interessant ist es, dass wir zum Beispiel auch bei Männern wie bei dem Apostel Paulus solche Ausdrücke finden. Und der Apostel Paulus, der war ja so mit dem Herrn verbunden, ja, der hätte sofort sagen können, ja, das ist jetzt dran und das ist nicht dran und so. Aber auch er machte Reisepläne und hatte sich immer wieder auf den Willen Gottes berufen. Das sehen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 18, wo er in Ephesus noch war und dort in einer Synagoge zu jüdischen Menschen geredet hatte. Und die haben ihm das Reden nicht verwehrt, sondern sie haben gewünscht, dass er noch länger bleiben wird. Aber Paulus sagte zu ihnen, ich muss durchaus das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich weiß nicht, was das Laubhüttenfest oder das Passafest, müssen wir nachstudieren. Und er sagt, ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er fuhr ab von Ephesus. Er hat gewusst, er will wieder zurückkommen. Es muss sein Vorhaben sein. Er möchte auch diese Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ich werde wieder zu euch zurückkehren. Und er fügt hinten an, so Gott will. Und solche Aussagen, die finden wir beim Apostel Paulus öfters. Auch, dass er seine Pläne eben nicht nach dem Fleisch gemacht hat, nicht in Eigenermessen oder Eigenmächtigkeit, sondern in der Leitung des Heiligen Geistes. Wenn Paulus und die Apostel uns auf solche Dinge hinweisen, ich frage euch, wie viel mehr sollten wir immer wieder darauf zurückkommen, so Gott will und wir leben. So sollten auch wir uns beständig auf Gottes Willen berufen und uns in allem von Gott abhängig wissen. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens planen in Selbstsicherheit, zweitens planen in Gottes Abhängigkeit und jetzt das dritte, das Gute nicht tun ist Sünde. Vielleicht fragt ihr euch, wie kommt ihr jetzt auf den Punkt? Es ging so gerade die ganze Zeit ums Planen und jetzt drittens, das Gute nicht tun ist Sünde. Das geht hier aus dem Vers 17 hervor. Jakobus 4, Vers 17. Jakobus sagt hier am Ende dieses Textabschnittes, wer nun weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Also wenn man diesen Textabschnitt liest, da kann einen diese Aussage im Schluss dieses Abschnittes beinahe verwirren. Ich habe auch schon gedacht, was will jetzt Jakobus auf einmal mit dem Gutes tun hier am Ende? Zunächst kommt einem diese Aussage vor, wie sie aus dem Zusammenhang herausgerissen wäre. Und genau das wollen wir eigentlich nicht tun. Oder als ob Jakobus jetzt hier irgendwelche merkwürdigen Sprünge machen würde in diesem Text. Wenn wir jedoch über die vorherigen Aussagen von Jakobus nachdenken, so erkennen wir, dass auch diese Aussage tatsächlich in wunderbarem Zusammenhang zum vorherigen steht. Denn in diesem Zusammenhang mit den vorherigen Aussagen des Jakobus, da bedeutet Gutes zu tun, also wer da weiß, Gutes zu tun, Das bedeutet, Gott in jeglicher Lage unseres Lebens mit einzubeziehen. Das ist das Gute, das wir tun sollen. Und eben jederzeit in seiner Abhängigkeit zu bleiben. Und liebe Geschwister, da braucht es auch eine gewisse Sensibilität, um einfach zu erkennen, was ist jetzt dran, was will Gott von mir, dass ich das Richtige tue, dass ich das Gute tue. Aber vor allen Dingen ist es schon mal wichtig, sich unter seine Abhängigkeit zu stellen. Wenn ich aber nicht sensibel für Gottes Willen und für seine Abhängigkeit bin, dann ist es eindeutig Sünde, wie es Jakobus auch hier sagt, dann ist es Sünde in meinem Leben. Ich sage es nochmal, wenn ich nicht sensibel für Gottes Willen bin, wenn ich nicht in seiner Abhängigkeit bleibe, dann ist es Sünde in meinem Leben. Vielleicht meinen wir manches Mal oder allgemein, Sünde, ja, das ist nur etwas, was ich tue. Das ist nur etwas, was ich vor Gott verkehrt mache oder was nicht in seinem Willen ist. Aber wisst ihr, an solchen Stellen, da erkennen wir auch, dass Sünde durchaus auch etwas sein kann, was wir nicht tun. Dinge, die wir nicht getan haben. Wenn ich zum Beispiel weiß, was Gott von mir will oder wie ich mich verhalten soll und ich tue es nicht, dann ist es Sünde. Daher spricht man auch von Unterlassungssünden. Es können also auch Sünden aus uns hervorgehen, wo wir Dinge unterlassen, die wir hätten tun sollen. Vielleicht wurde das mal einem Evangelisten hat es mal ein Evangelist erkannt, und zwar der bekannte Bibellehrer und Evangelist Dwight L. Moody, der ja in den Staaten tätig war. Es gibt heute noch das Dwight L. Moody Bible Institute. Im 18. Jahrhundert predigte er am Vorabend der Nacht, in der die Stadt Chicago durch einen verheerenden Brand verwüstet wurde. Er hatte eine riesen Menschenmenge vor sich als Evangelist. Er predigte ungefähr vor 2500 Leuten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und er predigte vor diesen 2500 Menschen über das Thema, was soll ich denn mit Jesus tun? Was soll ich denn mit Jesus tun? Und zum Schluss sagte er, nimm jetzt diese Worte mit nach Hause und denk darüber nach. Am nächsten Sonntag komm wieder hierher und sage mir dann, was du mit Jesus tun willst. Aber kurz nach der Zusammenkunft wurde Brandalarm gegeben. Es dauerte nicht lange, bis die ganze Stadt in Flammen stand. Und gegen Mitternacht brannte selbst der Saal aus, in dem Moody gepredigt hatte. Tausende von Menschen kamen in den Flammen um, darunter auch viele, die am Tag zuvor in seinem Saal gewesen waren. Und sie bekamen eben keine Gelegenheit mehr, eine Woche lang über diese Frage nachzudenken, was soll ich denn mit Jesus tun? Und wisst ihr, seit diesem Tag hat der große Prediger nie mehr davon gesprochen, dass man sich für die Entscheidung für Jesus irgendeine Frist setzen soll. Mit Ernst drang er von diesem Zeitpunkt an immer wieder darauf, dass man die Wahl sofort treffen soll und sich heute zu Gott bekehren soll. Wie auch Gottes Wort sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Und liebe Freunde und Geschwister, wir dürfen Dinge, die uns Gott zeigt, Dinge, die einfach dran sind, nicht einfach ignorieren. Sagen, ja, das hat schon noch Zeit. Oder auf die lange Bank schieben. Ja, das eilt ja nicht so mit Gott. Doch, es eilt. Dass man sagt, ja, das hat noch Zeit oder das ist irgendwann mal dran. Gottes Wort sagt, wenn wir wissen, Gutes zu tun und es nicht tun, so kann es sehr schnell zur Sünde werden. Das kann die allgemeine Ausrichtung auf Gott sein. Das können aber auch einzelne Dinge sein, die uns Gott zeigt und wir nehmen es einfach nicht so ernst und wir schieben es tatsächlich immer wieder hinaus oder verdrängen es. Was denkt ihr, wie sich Dwight L. Moody gefühlt hat nach diesem furchtbaren und verheerenden Brand? Was für eine Verantwortung da auf ihm lastete, über die vielen Menschen, die jetzt in den Flammen des Feuers umgekommen sind. Und wie er sich sicherlich Vorwürfe gemacht hat, dass er die Menschen nicht am gleichen Abend zur Entscheidung aufgerufen hatte. Somit ist es nur gut und richtig, wenn uns Gott Dinge zeigt, dass man sie zur Ausführung bringt. Vielleicht auch gerade ein schönes Beispiel auch für die Taufe heute. Dass, wenn eine Taufe dran ist, dass man sie nicht auf die lange Bank schiebt. Wenn es ein Mensch von Gott erkannt hat und es ihm auf dem Herzen brennt, sich taufen zu lassen. Wenn man es erkannt hat, ja, es ist Gottes Wille, dass man es dann einfach auch tut. Ich meine, wir können als Gemeinde auch sagen, ja, das hat noch Zeit. Silvia, halbes Jahr, dann machen wir das Sommer, wenn es schönes Wetter ist. Juli, August, so nächstes Jahr. Vielleicht kommt dann noch jemand dazu, machen wir das. Aber wisst ihr, ich hätte als Pastor keine Ruhe. Ich würde es wirklich als Sünde vor Gott erkennen. Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Was sind wir für Leute? Da schickt Gott Menschen in diese Gemeinde, die sind reif, sie wollen sich taufen lassen, während dann muss man jahrelang warten. Und wir wären nicht bereit, so etwas durchzuziehen. Ja, wir würden nur sagen, ja, oh, das Wetter und ja, und bringen nicht mal so einen Glauben zutage, dass Gott uns da durchträgt. Das ist Sünde vor Gott. Das ist furchtbare Sünde. Ich möchte auch nicht sagen, dass man Dinge voreilig machen muss. Man muss sich gewiss sein, man darf sich schon eine gewisse Zeit lassen, aber wenn es dran ist, ist es einfach auch dran. Vielleicht denken auch manche, bei dieser Witterung ist es doch eine unmögliche Sache, sich taufen zu lassen, draußen. Ja, sicherlich muss man nicht unbedingt in dieser Jahreszeit draußen taufen, das kann sein. Wir wollen heute Nachmittag auch keine Heldentat vollbringen, gar nicht. Doch wir wissen, dass es der Auftrag Gottes ist und dass es Gottes Wille ist. Und deswegen möchte ich also auch glauben, dass Gott uns auch kurze Zeit in diesem kalten Wasser durchträgt. Und es ist eben das Gute, dass Silvia erkannt hat, dass das jetzt bei ihr dran ist und dass sie das jetzt auch tut und wir uns dazu stellen. Und wir haben ja auch diesen Termin, wenn wir noch kurz bei der Taufe bleiben, nicht aus Eigenmächtigkeit geplant. Es wurde viel dafür gebetet. Es findet auch ganz bestimmt nicht aus Übermütigkeit statt oder dass wir Gott versuchen wollen, wenn wir in das kalte Wasser gehen, überhaupt nicht. Sondern es ist in völliger Abhängigkeit von Gott. Gott hat alles in seiner Hand. Es ist durch Gebet geschehen und wir haben gewusst, so Gott will, wird er es schenken. Und so er will, wird es auch heute Nachmittag so geschehen. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir hatten uns angesehen, erstens, planen in Selbstsicherheit. Zweitens, planen in Gottes Abhängigkeit. Drittens, das Gute nicht tun ist Sünde. Also lass dich nicht dazu verleiten, Dinge eigenmächtig ohne Gott zu planen, sondern halte dich täglich nah zu Gott. Stelle dich unter seine Führung, mach dich beständig von ihm abhängig und bewahre dich vor Sünde, indem du das Gute womöglich nicht tust, das Gott dir zeigt. Ich möchte schließen mit Vers 15. Statt in Eigenmächtigkeit zu planen, solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir möchten dir danken für den Spiegel, den uns Jakobus beständig vor Augen hält. Und möchten wahrhaftige Täter deines Wortes sein. Wir möchten nicht nur einen Aha-Effekt bekommen und dann wieder unseres Weges gehen, sondern Herr, brenne du dein Wort in unser Herzen ein und hilf uns, so Herr, dass wir es zur Ausführung bringen. Ja, und dass wir, wenn wir Planungen machen, du weißt, wir haben immer wieder Entscheidungen zu treffen, jeder einzelne von uns im persönlichen Alltag, in Terminen, die wir machen, aber auch in Alltagsplanungen, Herr, dass wir es dir bringen, dass wir nicht losgelöst von dir losmarschieren oder Dinge tun wollen und nachher feststellen, ja, wir hätten lieber dich vorher fragen sollen. Wir möchten dich darum bitten, dass du uns weise machst, wie es auch Jakobus sagt, wer ist weise und verständig unter euch? Wir möchten dafür beten, dass du dich in unserem Leben verherrlichst und dass du uns an diese Worte erinnerst. Wir möchten dir danken, dass du uns auch vorausgehst, auch jetzt in die Gemeinschaft, wenn wir noch gemeinsam Mittag essen wollen, aber auch nachher in der Taufe. Wir möchten dich bitten, dass du dich verherrlichst und dass du, Herr, uns auch, Herr, einfach auch die Freude auch in dieser Taufe schenkst. Und so du es willst, kannst du uns auch noch beschenken, auch mit Menschen, die hinzukommen, vielleicht auch mit Glaubensgeschwistern. Aber ansonsten wollen wir uns auch wirklich an dem freuen, auch wenn wir wenige sind, dass ein Mensch auch diesen Schritt mit dir vollbringt und den Weg des Gehorsams geht in der Taufe. Wir preisen dich darüber, in deinem Namen. Amen.